Themen und Trends in der PR. Im Kommunikationscafé sprechen wir über das, was die Branche bewegt. Der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.
Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Heute mit Hendrik Stamm von der GPRA-Agentur Edelmann am Standort Köln. Wir alle wissen, Kommunikation ist nicht gleich Kommunikation. Wir unterscheiden Inhalte, Verbreitungswege und auch Zielgruppen. Die Instrumente können sehr unterschiedlich sein, aber vielleicht auch gleich. Deshalb wollen wir uns heute einem Vergleich verschiedener Arten von Kommunikation und Medienarbeit widmen, nämlich dem Vergleich zwischen B2B, also Business to Business, und B2C, also Business to Consumer Kommunikation. Dafür habe ich mir zwei wunderbare GästInnen eingeladen. Zum einen Sonja Merotra, Head of Brand Affairs bei der GPR-Mitgliedsagentur Fleischmann-Hillert in Frankfurt. Mit ihrem Team unterstützt sie verschiedenste Marken aus den Bereichen Lifestyle, Food, Consumer Tech und Beauty bei der medialen Positionierung. Liebe Sonja, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Außerdem bei uns Felix Kupferer. Er ist Media Relations Specialist bei der Boston Consulting Group am Standort Düsseldorf. Hier arbeitet er im Bereich B2B Media Relations mit den Schwerpunkten Technologie und AI, Arbeitsmarkt und Handel. Lieber Felix, herzlich willkommen. Ich bin gespannt auf deine Ideen.
Danke für die Einladung, Hendrik.
Gut, dann wollen wir doch direkt mal reinstarten. Felix, was unterscheidet denn aus deiner Sicht die Zielgruppenansprache im Bereich B2B zum Bereich B2C?
Im Prinzip alles und nichts. Also weil B2B-Entscheider sind in ihrem Privatleben auch Verbraucher, KonsumentInnen, die auch auf Ansprachen reagieren, vielleicht in ihrem privaten Leben, in Lifestyle-Umfeldern zum Beispiel. Aber wenn es wirklich um diese harten Business-Entscheidungen geht oder Interesse an bestimmten Themen im Berufskontext, sind es einfach andere Medien, die sie konsumieren, und auch andere Themen. Wenn jetzt zum Beispiel ein B2B-Entscheider in der IT-Branche sich nach neuen Softwarelösungen umschaut, wird der nicht unbedingt die Bild-Zeitung aufschlagen, sondern eher die CT zum Beispiel. Also es ist einfach wirklich dann viel fachlicher, viel tiefer gehender. Und dennoch kann es auch spannend sein für Unternehmen im B2B-Kontext auch mal ein bisschen links, rechts zu schauen, welche B2C-Medien auch passend sein könnten, um da so ein bisschen sanfter, seichter zu versuchen, Botschaften zu platzieren, um auch im privaten Umfeld, in diesem Alltagskontext nach der Arbeit auch in die Awareness zu rücken, quasi der Entscheider. Aber wirklich, wenn es um diese fachlichen Entscheidungen geht, dann sind es einfach andere Medien, andere Inhalte.
Also trotzdem durchaus ein breiterer Gedanke. Sonja, die B2C-Zielgruppe wirkt ja jetzt erstmal breiter als in der B2B-Arbeit. Wie unterscheidet ihr denn? Hängt das von den Marken ab, wie ihr kommuniziert?
Genau, es hängt zum einen von der jeweiligen Marke ab, zum anderen aber auch, welche Zielgruppe wollen wir erreichen. Und je nach Zielgruppe überlegen wir uns dann, welche Kanäle die richtigen sind. Also als Beispiel, wenn wir mit Gen Z sprechen wollen, dann bringt uns das nicht viel, in Printmedien zu gehen, sondern dann überlegen wir uns, wo können wir online präsent sein, wo können wir in Social präsent sein, weil das natürlich die Kanäle sind, die konsumiert werden von dieser Zielgruppe, und wir versuchen, die Zielgruppe genau dort zu erreichen, wo wir sie antreffen können. Und ich denke, dass ein großer Unterschied in der Ansprache der ist, dass Consumer kreativer vielleicht, sage ich mal, und vielleicht auch emotionaler von uns angesprochen werden. Das ist so einer der Unterschiede zu den Fachmedien.
Wie würdest du das konkret beschreiben, wenn du sagst, wir sprechen emotionaler an? Ist es eine Frage von einer Ausdrucksweise oder auch der Ausspielwege?
Heutzutage sind ja KonsumentInnen sehr, sehr kritisch geworden und sind auch sehr, sehr gut informiert. Das liegt natürlich daran, dass sie sich sehr gut informieren können über sämtliche Kanäle. Und was wir versuchen, ist natürlich, dass wir eine Verbindung zu der Marke herstellen. Das nennt sich also Emotional Branding. Das bedeutet, heutzutage kauft man nicht mehr ein Produkt wegen des Produktes, sondern man kauft es auch, weil man eine Haltung mit einkauft. Also wie positioniert sich eine Marke? Wie handelt eine Marke in bestimmten Situationen? Das ist alles sehr, sehr wichtig für den Endverbraucher, für die Endverbraucherin. Und das versuchen wir alles zu projizieren, wenn wir PR für eine Marke machen.
Das heißt, Felix, wenn du das Stichwort Emotional Branding hörst, kannst du da auch was mit anfangen? Oder sagst du, B2B ist trocken und sehr fachlich, in Anführungszeichen?
Am Ende vom Tag sprechen wir Menschen an, und Menschen haben Emotionen. Also auch wenn es um diese fachlichen, inhaltlichen, bisschen trockeneren Themen geht, versuchen wir trotzdem auch immer so ein bisschen die Emotionen rauszukitzeln. Ich würde auch sagen, dass die Herangehensweise im B2C-Kontext ein bisschen sehr viel bunter und kreativer ist teilweise. Ich war vorher bei Fischer Appelt für meine Kunden da diverse Kreativitäts- und Buntheitsgrade ausloten können. Und ich glaube einfach im B2B-Bereich ist es nicht ganz so angemessen vielleicht auch teilweise, weil die Inhalte wirklich, die müssen ja auch tiefer gehen. Ich muss ja wirklich vermitteln dem potenziellen Kunden, dass ich Expertise auf dem Gebiet habe, dass mein Produkt, mein Service ihm oder ihr auch wirklich weiterhilft und die komplexen Probleme lösen kann, die sich ihnen stellen. Deswegen wäre es da, glaube ich, ein bisschen komisch, wenn ich jetzt irgendwie auf TikTok einen Tanz aufführen würde zum Beispiel. Ist einfach wirklich eine andere Art und Weise zu kommunizieren. Aber Emotionen sind trotzdem auch nicht unwichtig.
Jetzt haben wir das Thema Instrumente schon angerissen und schon so ein bisschen ausgelotet, wie es funktioniert. TikTok ist es bei B2B eher nicht, wie du gerade gesagt hast. Felix, was sind denn die klassischen Instrumente und Ausspielwege, die ihr nutzt für eure Botschaften?
Also ich würde sagen, vielleicht, dass man eben so ein bisschen klassischer operiert, sind es auch eher die klassischeren Kanäle aktuell noch. Also Pressemitteilungen nach wie vor relevant, dann auch Gastbeiträge in Medien, die man versucht zu platzieren, die eigene Website, Blogs, Podcasts, also viel so dieses klassische Content-Marketing. Social Media ist auch relevant, aber da dann eher LinkedIn zum Beispiel, weniger TikTok oder Instagram. Also vielleicht alles so ein bisschen gesetzter und seriöser, aber trotzdem hat man da auch gewisse Möglichkeiten und auch kann auch ein bisschen variieren. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz so breites Spektrum wie vielleicht im B2C-Kontext.
Sonja, du hast eben schon gesagt, Print und Gen Z funktionieren nicht mehr so gut zusammen. Sind dann Pressemitteilungen, wie Felix sie gerade angesprochen hat, überhaupt noch ein Thema bei euch?
Wir schreiben durchaus schon noch Pressemitteilungen. Die sehen vielleicht ganz anders aus. Also sie sind durchaus kürzer, sind emotionaler, die werden aufgelockert durch Zitate zum Beispiel. Wir arbeiten viel mit Visuals, es sind auch mal Newsflashes dabei. Wir benutzen aber durchaus noch Pressemitteilungen. Was dabei immer wichtig ist, ist, dass es snackable Content ist. Also wir versuchen, komplexe Inhalte möglichst kurz und verständlich zu beschreiben. Das ist so, das würde ich sagen, in der Nutshell, was wir in Pressemitteilungen machen. Ansonsten sind für uns Formate, die relevant sind, zum Beispiel Events. Gerade wenn es um Launches von Produkten geht, sind Launch-Events was ganz, ganz Klassisches, was wir oft nutzen. Und erfahrungsgemäß ist es auch so, dass gerade in den Zeiten nach Corona es einfach so ist, dass die Leute sehr, sehr gerne sich wieder persönlich treffen möchten. Hier muss man natürlich immer darauf achten. Wir wissen alle, dass Journalistinnen nicht mehr wirklich viel Zeit haben, dass Redaktionen zusammengefasst werden. Und wir versuchen da möglichst hybride Lösungen anzubieten. Also wer persönlich da sein kann, immer gerne, aber wir versuchen, Dinge aufzuzeichnen oder die Möglichkeit zu geben, trotzdem zu partizipieren. Und dann, glaube ich, ein ganz, ganz großer Part, den wir machen, das sind Influencer-Kooperationen. Eigentlich nutzen das fast alle unserer Kundinnen mittlerweile, mal mehr, mal weniger, mal einen großen Influencer, ein Testimonial, wirklich schon ein Botschafter für die Marke oder aber einen sogenannten Influencer-Squad, das wir also mit vielen Influencern über die Zeit hinaus arbeiten, also das ganze Jahr hindurch und beständig PR-Arbeit machen. Ich würde sagen, das sind so die drei großen Blöcke, die wir nutzen.
Gerade beim Thema Influencer kommt es ja auch immer wieder vor, dass die von vielen Personen mittlerweile auch kritisch gesehen werden. Es gibt ja auch immer wieder Recherchen, die zeigen, dass viele Influencer in Anführungszeichen Werbung für alles machen. Wie stellt ihr sicher, dass ihr auch eine gewisse Authentizität mit den Influencern erreicht?
Also wir screenen sie vorab erstmal. Wir haben bestimmte Tools, wodurch wir auch gucken können, wie trustworthy ist ein Influencer, was für ein Engagement hat der Influencer, wie interaktiv ist die Community. Und dann schauen wir uns natürlich auch an, welche Kooperationen haben bereits stattgefunden. Ganz oft haben wir in unseren Verträgen auch ein Ausschlussverfahren, sprich, wenn man also ähnliche Brands betreut hat aus einem ähnlichen Bereich, dass man dann einfach eine gewisse Zeit dazwischen hat, damit es eben nicht unglaubwürdig wird. Aber ich denke, genau das, was du jetzt angeschnitten hast, Hendrik, ist ein wichtiges Thema, dass man sich wirklich gut aussucht, mit wem möchte ich eine langfristige Partnerschaft eingehen und wem nimmt man auch wirklich ab, dass die Person hinter der Marke steht.
Felix, wie sieht's bei euch aus? Du hast ja schon gesagt, wenn Social Media, dann eher LinkedIn. Jetzt gibt's ja auch auf LinkedIn mittlerweile durchaus eine Community von Influencern, eher in einem anderen Kontext, nicht so in einem Verbraucherkontext. Habt ihr da auch schon Erfahrungen gemacht?
Meines Wissens eher weniger, weil wir auch versuchen, oder generell denke ich, das ist das Anliegen vieler Unternehmen, die sich in dem Kontext bewegen, die eigenen ExpertInnen aufzubauen als InfluencerInnen jetzt im weitesten Sinne. Es geht viel um das Thema Thought Leadership. Und da wäre es eine verpasste Chance, würde ich sagen, wenn man jetzt externe Leute einkauft und die dann quasi sprechen lässt, sondern eher sollte man versuchen, die eigenen Leute, die auch auf ihrem Gebiet jeweils sehr kompetent und sehr erfahren sind, auch medial und auch auf Social Media aufzubauen als Persönlichkeiten gewissermaßen. Und es gibt auch Beispiele von anderen Unternehmen, die das dann relativ groß auch auffahren, solche Programme entsprechend auch. Bei uns ist, will ich sagen, nicht so institutionalisiert, aber es ist schon ganz klar der Fokus immer Thought Leadership. Wir haben extrem schlaue Menschen bei uns und extrem kompetente ExpertInnen und die sprechen für uns.
Jetzt würde ich gerne ein Thema anschneiden, was ein bisschen ja vielleicht kontroverser, provokanter ist. Sonja, du hast ja schon gesagt, alles ist so ein bisschen bunter und lebendiger bei euch. Das soll es ja auch sein, weil das der Zielgruppe entspricht. Oft gibt es ja den Vorwurf in der B2C-Kommunikation, dass es sehr, sehr nah an Werbung und Marketing dran ist, weil ihr ja tendenziell eher Produkte als Corporate-Ideen kommuniziert. Wie siehst du das?
Genau, also um das zu verhindern, dass es zu nah an Werbung oder an Marketing ist, empfehlen wir immer, und das ist, was wir PR-seitig auch tun, nicht die reine Produktkommunikation zu machen, sondern eine Geschichte zu erzählen. Gerade heute gibt es ja genug Aufhänger, finde ich, die man gut nutzen kann, die gesellschaftlich relevant sind, die man in eine gute Story verpacken kann, wo das Produkt durchaus eine Rolle spielt, aber eben nicht die zentrale Rolle. Also es ist unglaubwürdig, wenn man Key Messages zum Beispiel unterbringen möchte oder eine reine Produktkommunikation macht. Insofern finden wir es immer wichtig, eine holistische Story zu erzählen und auch bereit zu sein, diskutierbar zu sein, also wirklich unterschiedliche Themen aufzugreifen. Und das versuchen wir mit unserer PR, das versuchen wir für unsere Kunden genauso zu machen, weil es am Ende des Tages das Glaubwürdigste ist. Und wenn man das jetzt in Tools ausdrücken möchte, auch da empfehlen wir tatsächlich immer eine gute Mischung aus Paid, also aus gekaufter PR und aus Earned zu machen. Dass man also auch wirklich sieht, okay, was haben wir selbst generieren können durch Dinge, die wir gepitcht haben und was haben wir eingekauft. So wird das also eine ausgewogene Mischung, die auch für die Endkonsumentinnen glaubwürdig erscheint.
Das heißt aber, wenn du sagst, ihr macht Paid, und ihr habt die Freiheit über die inhaltliche Ausgestaltung, achtet ihr trotzdem darauf, dass es immer noch eine glaubwürdige Geschichte ist, damit es eben im Mix zusammenpasst.
Ganz genau. Und dafür nutzen wir dann eben zum Teil eben auch Botschafter oder Influencer oder Markengesichter, die das alles dann für uns nach außen tragen können.
Beim Thema Earned, hast du den Eindruck, dass JournalistInnen, die für die klassischen Consumer-Magazine, die wir eingangs auch mal erwähnt haben, offener sind für werblichere Botschaften oder kommt es gar nicht dazu, weil ihr eben diese Distanz wahren wollt?
Im Gegenteil, ich glaube, die Distanz wird auf jeden Fall gewahrt. Und JournalistInnen ist es natürlich auch wichtig, Geschichten zu erzählen. Das ist auch das, was die Leserschaft möchte. Also man möchte nicht ein reines Produkt in your face, sondern man möchte wirklich eine Story dahinter. Und das merken wir selbst als Leserinnen ja auch, was interessiert uns wirklich. Da geht es also nicht darum, Produkt XY, sondern es geht darum, wie hilft mir dieses Produkt im Alltag, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren, brauche ich das für den Urlaub etc. pp. Also eine schöne Geschichte rund um ein Produkt ist durchaus wichtig.
Felix, das scheint jetzt doch ein großer Graben zu sein zu dem, was ihr macht. Erzählst du auch eine schöne Geschichte oder sieht es anders aus, wenn du versuchst, deine Botschaften zu platzieren?
Ich persönlich würde immer zur Geschichte tendieren, aber es macht nämlich nicht immer Sinn. Also schon so, man muss so einen roten Faden finden, das irgendwie auch einbetten. Auch die Überschrift sollte schon irgendwie ein bisschen Lust machen auf das Thema. Und das, also auch wenn das Thema teilweise vielleicht ein bisschen erstmal auf den ersten Blick trocken und sperrig wirken mag, macht es schon Sinn, auch da das rauszukitzeln, weil es dann eben doch ein bisschen spannender auch macht für die LeserInnen am Ende, die es dann mitbekommen sollen. Aber es muss ja zuerst auch dem Journalisten, der Journalistin schmecken, in Anführungszeichen. Deswegen ist bei uns schon sehr stark der Versuch auch immer da, dass wir auch selbst so gut wie möglich journalistisch arbeiten und wirklich auch schauen, welche Themen sind draußen gerade relevant, was können wir dazu sagen, was passt auch zu uns im Unternehmen und wen wollen wir damit erreichen. Und ich glaube, gerade in diesen Wirtschaftsmedien zum Beispiel sind die Redaktionen auch noch viel empfindlicher und würden sofort ja ablocken, wenn wir ihnen jetzt werbliche Botschaften zuschicken würden. Also ich verstehe auch, was du meinst dann ja mit Produktkommunikation versus Markenkommunikation. Das ist, glaube ich, so, würde jetzt so, wenn man das auf einer Skala machen würde, würde jetzt so Produktkommunikation ganz nah bei der Werbung verorten. Und dann, wenn du aber über die Marke erzählst, über die Historie, über das Lebensgefühl, was auch immer, kannst du schon diesen Lippenstift mit einbetten, aber es geht eben darüber hinaus. Und wir sind dann quasi im B2B-Kontext bei anderen Geschichten und würden dann eben auch andere Produkte oder Services einbetten. Also es ist dann so von diesem, auf dieser Skala, links Produktkommunikation werblich, rechts journalistische Arbeit fast schon, würde ich uns da eher weiter rechts verorten.
Gibt es denn dennoch Fallstricke? Du hast jetzt schon angesprochen, dass JournalistInnen womöglich gereizt reagieren könnten, wenn ihr zu werblich eure Services anbietet. Arbeitet ihr dann auch mit einem Paid-Earned-Mix? Oder ist es eine reine Earned-Medienarbeit, die ihr verfolgt?
Also es ist bei uns ganz klar getrennt. Ich meine, wir arbeiten da so ein bisschen auch wie die Medienhäuser selbst. Also ich persönlich mache Medienarbeit. Heißt, ich habe mit bezahlten Kooperationen keine Berührungspunkte. Heißt, ich habe auch Kontakt nur zu den Redaktionen. Heißt, was von mir in die Presse kommt, ist alles earned. Und es geht viel um Netzwerken, Kontaktpflege, Kontaktaufbau auch erstmal in die Presselandschaft für die jeweiligen Themenfelder und da entsprechend auch die passenden Medienhäuser. Von daher ist mein Job quasi rein auf earned ausgelegt.
Wollen wir mal in Richtung Herausforderungen und vielleicht auch Schwierigkeiten blicken, die wir beobachten? Ich glaube, die Branche ist eigentlich konstant im Umbruch. Ich habe das Gefühl, alle paar Monate gibt es eine Neuentwicklung, die Branche immer wieder durcheinander wirbelt, sei es Rückkehr ins normale Alltagsleben nach der Pandemie, dann die ersten KI-Modelle, die sich immer weiterentwickeln. Felix, wenn wir vielleicht erst nochmal bei dir bleiben, was siehst du als die größten Herausforderungen in deinem Bereich?
Also gerade in der Pressearbeit finde ich, dass man nicht mehr so mit dieser ganz klassischen Definition weiterkommt, weil eben da auch die Medienbranche so stark im Wandel, im Umbruch ist. Also Redaktionen werden stark ausgedünnt, ganze Medienmarken werden eingestampft. Irgendwann, also Deutschland ist natürlich sehr komfortabel da aufgestellt. Es gibt noch sehr viele Medien, aber es wird einfach teilweise in bestimmten Bereichen vor allem einfach immer dünner. Und wenn man sich dann zu sehr darauf konzentriert, nur da stattfinden zu wollen, ist irgendwann stattfinden schwierig. Deswegen muss man da auch schon mehr auf digitale Kanäle gehen und auch schauen, was gibt's denn noch außerhalb von diesem ganz starren Pressekorsett, also viel auch irgendwie Podcasts vielleicht oder doch mal auch eigene Formate aufgleisen, um so ein bisschen sich davon ja frei zu machen, dass die Branche gerade da draußen so extrem sich wandelt. Und trotzdem würde ich sagen, dass wenn man es wirklich schafft, in einem seriösen, reichweitenstarken Medium eine Geschichte zu platzieren, organisch, es geht nicht besser, weil das ist so seriös, so glaubwürdig. Wenn man das schafft, die JournalistInnen dort zu überzeugen und die Story unterzubringen, das ist quasi so ein bisschen der Checkpot. Und ja, es wird irgendwie schwieriger in meiner eigenen Wahrnehmung, aber es ist trotzdem noch ganz viel Potenzial darin und deswegen machen wir es auch weiter. Und auch hauptsächlich das, weil einfach wir davon überzeugt sind, dass wir als Thought Leader, als Beratungsunternehmen wirklich auch die Expertise haben, die auch für die Medien relevant ist und für LeserInnen auch. Und deswegen wird eigentlich auch ganz selbstbewusst noch agieren können.
Sonja, ich kann mir vorstellen, dass es für euch auch nicht einfach ist, die Botschaften zu platzieren, dass es da auch einer gewissen Arbeit bedarf. Und dann beobachte ich auch so eine gewisse Informationsflut verschiedenster Marken, also sei es über Werbung, aber auch über Kommunikation. Wie beratet ihr eure KundInnen? Wie gelingt es, zu kommunizieren und sich durchzusetzen und hervorzustechen?
Wir raten tatsächlich dazu, mutig zu sein und eine klare Haltung zu haben als Marke, als Brand, um auf sich aufmerksam zu machen, um einen ganz klaren USP zu haben, um auch sichtbar zu sein und stattzufinden. Weil, wie auch eingangs gesagt, Kundinnen kaufen keine Produkte, Kundinnen kaufen Lebensgefühle, kaufen Emotionen, kaufen Haltungen und kaufen tatsächlich, wie eine Marke sich positioniert. Und daher empfehlen wir tatsächlich, sich zu überlegen, was ist unsere DNA, wofür stehen wir, welchen Purpose erfüllen wir, wo können wir uns vielleicht auch engagieren, wo können wir uns einbringen, weil das wird wichtiger denn je. Und das ist das eine. Dann raten wir tatsächlich auch dazu, langfristige Ziele zu erfolgen. Das machen wir in Deutschland viel zu wenig, dass wir so ein bisschen unsere Baby Steps feiern und Kundinnen dann auch wirklich mal mitnehmen und den Konsumentinnen zeigen, okay, wir haben das und das vorgenommen, wir sind jetzt auf der Zielgeraden, haben schon mal unseren ersten Schritt erreicht, nun sind wir gerade dabei, den zweiten zu machen. Also es erwartet keine Konsumentin, dass man sogleich irgendwie erfolgreich ist und sich positioniert, aber mitgenommen zu werden auf eine Reise, das ist was ganz Spannendes für Konsumentinnen. Oder auch zu sehen, wie Marken sich verändern oder wie sie wachsen. Dann kann ich noch sagen, die Wichtigkeit der richtigen Partner spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also man sieht es ja auch in den Medien, man hat immer mal wieder Testimonials, man hat immer mal wieder Influencer, wo es später einen Shitstorm gibt, weil die Influencer sich nicht richtig verhalten haben, weil das Testimonial mit einem Mal doch nicht mehr so gut passt und durch Skandale auf sich aufmerksam macht. Also da dann vielleicht lieber einen Moment länger überlegen, bevor man sich da langfristig an jemanden bindet. Und das sind, glaube ich, so die drei Faktoren, die wir immer versuchen mit auf den Weg zu geben und auch selbst in unserer PR-Arbeit berücksichtigen.
Also mutige Haltung, langfristige Ziele und eine sorgfältige Auswahl der Partnerinnen und Partner. Wir haben jetzt vermehrt schon das Thema Authentizität angesprochen, aber ich will nochmal auf einen Punkt eingehen, weil ich ihn wichtig finde. Risiken gibt es ja immer. Also man kann ja noch so sorgfältig eine Partnerin, einen Partner auswählen. Die KonsumentInnen sind ja heutzutage sehr, sehr aufmerksam, was die einzelnen Partnerinnen und Partner, Influencerinnen und Influencer angeht. Wie geht man mit den Risiken um, dass es vielleicht doch mal passiert, dass eine Partnerin, ein Partner negativ auffällt?
Auch an der Stelle ist es, finde ich, für Brands immer wichtig, sich selbst treu zu bleiben. Natürlich kann das passieren, dass man sich einen Partner aussucht und es klappt dann doch nicht wirklich oder es passiert irgendein Vorfall, der nicht zuträglich ist für die Marke. Auch da sollte man sich dann überlegen, welches Statement möchte ich abgeben und mit welcher Intention bin ich denn da reingegangen, weil jede Brand macht das ja mit bestem Wissen und Gewissen und hat jemanden ausgesucht, weil man eben daran geglaubt hat. Und ich glaube, es ist nicht schlimm, auch mal einen Fehler zuzugestehen, nur man muss es dann auch machen. Also man darf sich dann nicht winden, sondern muss dann ganz klar kommunizieren, das war falsch und davon wollen wir uns distanzieren. Und das kann man natürlich in unterschiedlichsten Formen machen. Das kennt ihr bestimmt ja auch. Es gibt viele Marken, die sich dann öffentlich in einem Statement zum Beispiel distanzieren. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, dann auch ganz offen zu kommunizieren. Das war nicht gerade unsere Glanzleistung.
Also wenn die Partnerin, der Partner nicht mehr authentisch ist, muss zumindest die Marke authentisch bleiben.
Richtig.
Keine Podcast-Folge ohne das Wort künstliche Intelligenz. Das ist ja quasi Pflicht mittlerweile. Sonja, wie schätzt du die technologischen Trends ein, die jetzt immer beliebter und auch einfacher zugänglich werden, wie KI, aber auch Virtual Reality oder Augmented Reality?
Also wir arbeiten natürlich auch schon mit dem ein oder anderen KI-generierten Tool. Das machen wir zum Beispiel auch für die Bildersuche. Das machen wir natürlich auch ganz klassisch mit ChatGPT. Ich glaube, da ist es immer sehr wichtig zu sehen, was ist hilfreich für uns, was muss aber trotzdem nochmal überprüft werden. Also man darf da auch nicht ganz blind rangehen, sondern sollte immer schauen, habe ich mein richtiges Prompt gewählt, stelle ich die richtigen Fragen, kenne ich denn auch meine Audience, weiß ich, was ich wissen will. Und dann ist es, glaube ich, ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Also wir haben schon ganz großartig uns helfen lassen, dabei Recherchen zum Beispiel zu machen. Und ich denke, es wird immer wichtiger, ja.
Felix, wie sieht's bei euch aus? Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass ihr irgendwie KI-Avatare nutzt für eure Kommunikation, aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren.
Also KI-Avatare noch nicht, sagt niemals nie. aber in der Pressearbeit oder eigentlich generell, also BCG war lange Zeit, das heißt auch immer noch, einer der größten Kunden von OpenAI. Also wir haben alle Mitarbeiter haben ChatGPT, die Corporate-Lizenz, in einem geschützten Rahmen. Also wir können da Dokumente hochladen, ohne dass irgendwelche Datenschutzbedenken bestehen. Und auch wir in der Pressearbeit arbeiten damit sehr stark. Also gerade dafür ist ja auch GenAI ideal für die Content-Generierung. Und ja, Sonja, wie du sagst, man muss auf jeden Fall immer noch mal alles hinterfragen und ganz genau prüfen, teilweise auch Dinge noch mal umschreiben, doch händisch eben noch mal komplett alles anders machen. Aber so für diese erste Idee, dieses erste Grundgerüst oder 5 neue Überschriften, 10 neue Einstiege in diesen Absatz. Also einfach so ein bisschen, um kreative Impulse zu bekommen. Dafür nutzen wir es extrem viel. Und es wird, glaube ich, auch einfach nicht mehr weggehen. Also das ist jetzt so ein Tool, zu kommen, um zu bleiben. Und ich freue mich drüber.
Ich auch. Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall bleibt und nicht mehr so schnell jedenfalls weggeht. Zum Ende blicken wir immer noch mal in den Kaffeesatz. Felix, du hast jetzt schon gesagt, KI wird bleiben, aber es ist ja vielleicht nicht die einzige Technologie oder der einzige Trend, der gekommen ist, um eben nicht mehr zu gehen. Wie siehst du die nächsten 5, die nächsten 10 Jahre im Bereich der B2B-Kommunikation und Medienarbeit?
Ich glaube, es wird spannend zu sehen, wie KI die Branche weiter gestaltet und auch verändert. Also gerade auch im Medienbereich, wenn die Redaktionen auch immer mehr anfangen, mit KI zu arbeiten, was heißt das in Konsequenz? Irgendwann ist es dann vielleicht so, dass wirklich die KI mit der KI kommuniziert. Auch Interviews muss irgendwann kein Mensch mehr führen, theoretisch, sondern es könnte eine KI-Stimme mit unseren KI-Experten sprechen, jetzt auf die Spitze getrieben. Ich glaube, irgendwann, wenn man das zu Ende denkt, kommt man zu einem Punkt, an dem man nicht kommen will, weil einfach der Faktor Mensch ja trotzdem noch wichtig ist und auch hoffentlich immer bleiben wird. Es ist einfach spannend zu sehen, wie weit wir gehen können und wollen mit KI, wie viel Automatisierung wirklich stattfinden wird und wann man dann sagt, wenn der Punkt kommt, an dem man sagt, halt, stopp, jetzt ist der Mensch wieder gefragt. Und da sehe ich einfach gerade sehr viel Luft, also sehr viele Möglichkeiten, was alles KI machen könnte, und frage mich so ein bisschen, was lassen wir KI alles machen und was machen wir selbst weiterhin? Und das wird spannend zu beobachten in den kommenden Jahren, denke ich.
Sonja, wie sieht's auf der B2C-Seite aus? Lasst ihr KI alles machen? Was sind die großen Entwicklungen? Was glaubst du, wie sehen die nächsten 5 bis 10 Jahre aus?
Ja, ich gehe da komplett mit Felix. Ich glaube, auch bei uns wird sehr spannend zu beurteilen, welche Teile der PR-Arbeit werden tatsächlich ergänzt durch KI und welche werden letzten Endes auch ersetzt. Das muss man ja ganz klar sagen. Auch das ist einfach im Rahmen des Möglichen, dass es in der PR bestimmte Jobs gar nicht mehr geben wird durch KI. Und da ist es eben genau diese Frage, die du jetzt auch gestellt hast, Felix. Bis wohin lassen wir das zu und bis wohin lassen wir das eben nicht zu und sagen, da ist doch der Mensch noch gefragt und da sollten wir dann tatsächlich immer noch von jemandem schreiben lassen und nicht durch die KI ersetzen lassen. Das wird, glaube ich, so ein zentrales Thema sein. Ansonsten, glaube ich, ist in der B2C-Kommunikation nach wie vor Social und Influencer ein ganz großes Thema. Der Trend geht immer weiter weg von den Printmedien. Natürlich nutzen wir noch klassische Printmedien, aber wir merken immer mehr, dass Social, ob es nun Instagram ist, ob es TikTok ist, das wird natürlich immer wichtiger. Und zwar nicht nur für die Gen Z, sondern tatsächlich auch schon für ganz andere Generationen, sage ich mal. Und das ist natürlich auch ein spannender Trend. Und ansonsten, glaube ich, wird auch das Thema Haltung immer eine Rolle spielen. Also purposeful zu agieren, eine Marke sein, die Gesicht zeigt, die eine Haltung zeigt, das wird tatsächlich auch nicht mehr verschwinden. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch gut so, weil wir versuchen ja in einer Welt, in der es durchaus wichtige Themen gibt, Produkte zu verkaufen. Und das muss man tatsächlich auf eine Art und Weise, die dann auch legitim ist.
Super. Also wir halten fest, Authentizität und Haltung ist in B2C ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. es bringt nichts, sich zu verstellen. Man muss authentisch bleiben, um eben bei den Kundinnen und Kunden auch gut anzukommen. Und was ich aus dem B2B-Teil mitgenommen habe, Felix, vor allem ist es gute Recherche, eine gute Beziehung zu Journalistinnen und Journalisten, um die Positionen, die Services zu verkaufen, gerade wenn man kein Produkt hat.
Das wäre jetzt die Seite quasi medienarbeitsmäßig, aber nach also Richtung Endverbraucher gedacht, einfach wirklich dieses Thema tiefe Expertise demonstrieren und auch ja Wissen vermitteln, um den Leuten einen echten Mehrwert zu bieten mit den Inhalten allein schon, um darüber auch ihnen zu zeigen, dass das angebotene Produkt oder Service Portfolio des eigenen Unternehmens für deren Zwecke das passend ist. Und da geht es eben wirklich darum, einfach ihnen zu zeigen, dass man sie versteht und ihre Bedürfnisse versteht.
Vielleicht haben wir da sogar eine kleine Gemeinsamkeit, ob jetzt das Service-Portfolio gut zum Endverbraucher passt oder eben das Produkt, was man mit einer Geschichte authentisch kommuniziert. Also nicht alles ist unterschiedlich, auch wenn wir gesehen haben, dass doch teilweise Welten zwischen den beiden Bereichen B2B und B2C liegen. Vielen Dank euch beiden. Das waren Sonja Merotra, sie ist Head of Brand Affairs bei Fleischmann-Hillert in Frankfurt und Felix Kupferer, Media Relations Specialist bei der Boston Consulting Group am Standort in Düsseldorf. Mein Name ist Hendrik Stamm von Edelmann. Vielen Dank fürs Zuhören.
Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.